ARD.
Verstärkte Grenzkontrollen sorgen für Frust. Wie könnte es besser klappen?
1000 Sprünge vom Dreier gegen eine EU-Norm. Ein Bürgermeister will den Sprungturm retten.
Und Erfindergeist im Klassenzimmer. Jugendforsch zeigt, welche Potenziale wir haben.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallo Montag, hallo Welt. Ey, ich bin ein bisschen geschockt, wir erreichen bald die Hälfte des Jahres. Es ist schon der 2. Juni, Olli.
Ja, schönen guten Morgen und morgen feiern wir tatsächlich auch schon Einjähriges mit dem Podcast. Wir haben Geburtstag. Ein Jahr schon, Wahnsinn.
Das ist verrückt, ja.
Wir sind Magdalena Bienert und Olli Spinnrad und wir sind auch in dieser Woche wieder an eurer Seite. Hallo zusammen. Und so
moin, moin.
Montag nach einem langen Wochenende, das er jetzt war. Das ist, finde ich, nochmal ein bisschen anders gemein. Ich komme auch gerade aus dem Kurzurlaub aus Holland zurück. Also quasi straight into Arbeit nach dem Urlaub.
Wahrscheinlich geht es einigen ähnlich, weil über Christi Himmelfahrt war Brückentag danach vielleicht noch, sind einige weggefahren, vielleicht ja auch mal kurz ins Ausland. Und auf dem Rückweg habt ihr es vielleicht gemerkt, Deutschland kontrolliert wieder seine Grenzen und zwar verstärkt seit 3 Wochen. Der neue Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU hat ja mehr Polizisten an die deutschen Grenzen geschickt, um die Zahl der illegalen Einreisen zu reduzieren.
Ja, es gibt ja eigentlich keine befestigten Grenzanlagen mehr, schon ewig nicht mehr. Deshalb sind euch jetzt vielleicht Zelte oder Container oder so Pavillons begegnet, die Bundespolizei aufgebaut hat. Meistens wird der Verkehr ja dann auf 1 oder 2 Spuren geleitet und dann werden eben einzelne Fahrzeuge rausgezogen.
Ja, genau. Also der Verkehr wird absichtlich verlangsamt und das führt eben zu Staus, wie hier an der deutsch-französischen Grenze zwischen Kehl und Straßburg.
Ich weiß nicht, warum das ist. Ich bin Französisch, mein Partner ist Deutsch. Es ist kompliziert für mich.
Also es ist schon ein bisschen ärgerlich, sage ich mal, ja. Aber gut, was wollen wir machen, wenn es so entschieden wird?
Sehr nervig, weil jeden Tag ist dann Stau hier und dann müssen wir jeden Tag 10 bis 30 Minuten warten.
Die Bundesregierung sagt, dass das funktioniert. Es seien schon illegale Einreisen verhindert worden. Die Gewerkschaft der Bundespolizei, die sagt aber, das kriegen wir auf Dauer so nicht hin. Die Beamten machen jetzt schon Überstunden ohne Ende und es gibt auch Urlaubssperren. Es gäbe also gar nicht genug Personal für dauerhafte Grenzkontrollen.
Also der Chef der Bundespolizei, der widerspricht aber der Gewerkschaft. Er sagt, nein, alles kein Problem, wir haben genug Leute.
Übrigens habe ich gestern am Rückweg von Holland gar nichts davon mitbekommen. Fällt mir gerade ein, ich bin nämlich über einen Grenzübergang auf der Landstraße gefahren. Da gab es keine Kontrollstelle. Es war auch wirklich nirgendwo ein Polizist weit und breit. Noch nicht mal irgendwie so ein ziviles Fahrzeug, das auf der Lauer lag, was ja meistens irgendwie dann im Hinterland steht.
Ja.
Also ich war echt überrascht, habe nichts davon mitbekommen.
Okay, also kann von flächendeckenden Kontrollen vielleicht auch nicht überall die Rede sein.
Nee.
Trotzdem gibt es aber natürlich hier und da spürbare Einschränkungen. Im brandenburgischen Frankfurt-Oder gibt es Kontrollen auf der Grenzbrücke zu Polen. Und da ist es besonders gravierend und bringt auch einen emotionalen Aspekt mit. Die Vizepräsidentin der Europa-Uni Viadrina, Janine Nüken, sagt:
Wir waren alle 2004 total glückliche Menschen, als diese Grenze aufgegangen ist. Wir standen hier alle mit Feuerwerk und leuchtenden Augen. Und irgendwie ist es seitdem ein Stadtraum geworden. Für mich ist es wurscht, ob ich in Subice oder in Frankfurt zum Beispiel essen gehe. Und dieses Gefühl ist weg.
In Polen hat eine Grenzstadt auch schon Klage bei der EU angekündigt gegen diese Grenzkontrollen. Dort versinkt man nämlich in dieser kleinen Stadt im Verkehrschaos. Und es gibt auch Kritik aus der Wirtschaft, aus Deutschland. Monique Zweig zum Beispiel von der IHK Ostbrandenburg sagt das hier.
Einmal haben wir die Betroffenheit der Unternehmen hier vor Ort, wo es tatsächlich Logistikunternehmen sind, die jetzt nicht mehr aufgrund von Stausituationen ihre Ware pünktlich liefern können. Weil Wirtschaft braucht einen Verkehr, der fließt.
Klar, wenn Lkw dann auch im Stau stehen wegen dieser Kontrollen, dann geht eben wertvolle Lieferzeit verloren. Deshalb gibt es auch die Forderung nach eigenen Spuren für den Güterverkehr, um das zu entlasten. Und deutsch-französische EU-Parlamentarier, die fordern das Gleiche, aber auch für Pendler, also für Menschen, die jeden Tag über die Grenze zur Arbeit fahren müssen.
Und einige Experten sagen auch, dass so stationäre Kontrollen sowieso wenig bringen würden, weil sie ja erkennbar sind. Also besser seien mehr Schleierfahndungen im Grenzgebiet. So heißt das ja, wenn die Polizei einfach rund um die Grenzen auf der Lauer liegt.
Unsere Kurznachrichten.
Bei der Präsidentenwahl in Polen steht noch kein Sieger fest. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, also Stand jetzt um 5 Uhr am Montagmorgen. Bei den neuesten Prognosen liegt der rechtskonservative Kandidat mit 51% der Stimmen knapp vor seinem liberalen Herausforderer.
Die Ukraine hat offenbar über 40 russische Kampfflugzeuge zerstört mit Drohnenangriffen auf mehrere Militärflughäfen tief im russischen Landesinnern. Der ukrainische Geheimdienst soll das anderthalb Jahre lang vorbereitet haben. Präsident Selenskyj hat die Aktion als weitreichendste im bisherigen Kriegsverlauf gefeiert. Heute wollen beide Länder wieder über den Frieden verhandeln, und zwar bei Gesprächen in Istanbul.
Frauen, die ihr ungeborenes Kind verlieren, haben seit heute mehr Rechte. Wer eine Fehlgeburt nach der 13. Schwangerschaftswoche hat, darf eine Auszeit im Job nehmen. Das steht im neuen Mutterschutzgesetz, das seit heute gilt. Die Dauer der Auszeit hängt davon ab, in welcher Schwangerschaftswoche betroffene Frauen ihr Kind verlieren. Je nachdem können sie zwischen 2 und 8 Wochen aussetzen.
Die ehemalige deutsche Außenministerin Baerbock soll heute in New York zur neuen Präsidentin der UNO-Vollversammlung gewählt werden. Ihre Wahl gilt als Formsache. Politisch ist der Job nicht ganz so wichtig wie der des Generalsekretärs. Zu den Aufgaben eines Präsidenten oder einer Präsidentin gehören vor allem die Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der UNO-Vollversammlung.
Nach dem Feuer in einem Krankenhaus in Hamburg hat die Polizei einen Patienten festgenommen. Zeugen haben laut der Polizei wohl gesagt, dass der 72-Jährige das Feuer absichtlich gelegt haben soll. Bei dem Brand sind 3 Patienten gestorben und über 30 wurden verletzt. So, wir müssen über DIN-Normen sprechen, also diese Standards, die garantieren, dass zum Beispiel Container auf ein Schiff passen, dass Kindersitze im Auto sicher sind oder dass Schrauben in Gewinde passen, das Papier in den Drucker, die Kreditkarte in den Schlitz oder das Kondom. Passt.
Okay, apropos du. Lass uns über andere 8 cm sprechen. In Reda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen gibt es nämlich ein Schwimmbad, das laut DIN-Norm 8 cm zu flach ist. Das hat die Deutsche Gesellschaft für Badewesen bei einer Kontrolle festgestellt.
Ja, und das ausgerechnet kurz vorm Start der Freibadsaison, die gestern losgegangen ist. Es geht ums Becken unter dem 3-Meter-Turm. 3,62 Meter anstatt 3,70 Meter. Und das verstößt gegen deutsche und europäische Normen. Und deshalb soll der 3-Meter-Turm gesperrt werden.
Die 8 cm finde ich jetzt ein bisschen Bürokratie, ne?
Ein Skandal findet auch der Bürgermeister von Reda-Wiedenbrück, Theo Mettenborg. Und deshalb hat er gestern seine Bürgerinnen und Bürger ins Freibad eingeladen. Die sollten 1000 Mal vom Dreier springen, um zu zeigen, hey, kiek mal, da passiert doch ja nichts. So wie die letzten Jahrzehnte nämlich auch, weil der Turm steht da schon seit Jahrzehnten und die DIN-Norm gibt es aber erst seit 2019.
Ich bin total begeistert, ich bin geflasht. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele kommen würden. Und ich nehme wahr, dass alle diesen Turm retten wollen. Das ist ja mal eine schöne Aussage für uns.
Tja, und das Ergebnis, ein paar Leute sind wohl mit den Füßen auf den Boden aufgekommen im Becken, aber verletzt hat sich niemand.
Wir machen jetzt 1000 Sprünge und beweisen, dass das Quatsch ist.
Lächerlich, wegen 8 cm. Ich gehe jetzt auch schon seit 30 Jahren hier ins Freibad und bin noch nie bis auf den Boden gekommen, wenn ich es nicht bewusst drauf angelegt habe.
Jetzt hast du ein bisschen Bammel davor, wenn du weißt, dass das eigentlich nicht tief genug ist?
Nö, weil vorher bin ich auch immer gesprungen und da ist doch nie was passiert.
Also natürlich ist da gestern noch nichts entschieden worden, trotz der 1000 Sprünge vom Dreier. Juristen prüfen jetzt, ob der Turm dann auch wieder offiziell genutzt werden darf.
Das Ganze hat natürlich auch einen ernsten Hintergrund, auch wenn das ein bisschen spaßig klingt. Also es geht am Ende darum, wer haftet, wenn doch mal was passiert, auch wenn noch nie was passiert ist, in diesem Freibad in Reda-Wiedenbrück.
In der Stadt Beckum in NRW gibt es ein ähnliches Problem. Das liegt daran, dass so Normen alle 5 Jahre überprüft werden. Und wenn dann eben auffällt, dass eine neue Norm, wie die jetzt im Freibad, nicht eingehalten wird, dann kannst du aber so ein Becken ja auch nicht mal eben einfach umbauen. Nee. Und deshalb gibt es auch Überlegungen, was man alternativ sonst so machen könnte.
Ja, eine Gewichtsbegrenzung für Springer ist da zum Beispiel im Gespräch, also maximal 100 Kilo oder so und keine Körper. Oder das federnde Sprungbrett, das sollte oder könnte ersetzt werden durch eine stabile Plattform. Das würde dann aber so, ja, stolze 40.000 Euro kosten.
Also wir halten fest, die Normen, die können Leben retten, aber die können auch genauso gut das Leben erschweren.
So, und jetzt gucken wir mal auf richtig schlaue und kreative Jugendliche mit Erfindergeist. Gestern wurden in Hamburg die Gewinner vom Bundeswettbewerb Jugend forscht bekannt gegeben. Und das gibt Hoffnung, da sind richtig tolle Projekte dabei.
Bei Jugend forscht zeigen Schülerinnen und Schüler ja, wie sie mit ihren Ideen die Welt ein bisschen verbessern wollen. Also zum Beispiel durch umweltfreundliche Batterien oder irgendwie innovative Technik in der Medizin. Oder klar, vermehrt auch clevere Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Deutschland kann sich in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir mal ehrlich sind, nicht gerade zurücklehnen. Im Automobilsektor sind wir nicht mehr Innovationstreiber wie früher und in Sachen KI haben auch andere Länder längst die Nase weit vor uns. Aber Erfindungen, die jetzt Schülerinnen und Schüler bei Jugend forscht vorgestellt haben, zeigen wirklich, das Potenzial im Land ist da.
Mitgemacht haben mehr als 10.000 Jungen und Mädchen. Und Ziel des Wettbewerbs ist es, junge Talente in den MINT-Fächern, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, zu fördern. Mhm. Und wir gucken uns jetzt mal einige der spannendsten Finalprojekte an.
Ja, zum Beispiel gab es einen Preis für fairere Bewertung in der Schule. Die Gewinner, 17 und 18 Jahre alt aus Thüringen, die haben den Preis des Bundespräsidenten für eine außergewöhnliche Arbeit bekommen.
Die beiden wollten eine transparentere und fairere Bewertung in der Schule ermöglichen. Dazu haben sie eine KI-basierte Software entwickelt und die erkennt Fehler, die zieht Punkte ab und macht auch direkt Notenvorschläge. Außerdem bekommen die Schülerinnen und Schüler auch eine klare Rückmeldung, wo ihre Schwächen liegen und ja, welche Inhalte sie sich dann besser nochmal anschauen sollten.
Finde ich, klingt richtig gut und zukunftsweisend. Mhm. Und dann ist da auch noch ein Schüler aus Aschaffenburg, der hat einen Spezialanzug erfunden, mit dem er Wände hochlaufen kann, wie Spider-Man. Das könnte natürlich die Arbeit für Industriekletterer, für Fensterputzer oder ja vielleicht sogar auch die Bergwacht verändern. Der Junge möchte jetzt schnell ein Startup gründen.
Und der Bundessieg in Sachen Chemie, der geht nach Bayern. Da wurde eine essbare Batterie in Tablettenform erfunden. Die kann dann zum Beispiel für die medizinische Bildgebung genutzt werden. Also wenn man den Magen- und Darmtrakt irgendwie betrachten will, dann nutzt man diese Batterie als Energiequelle. Und das Ganze ist natürlich aus ungiftigen Chemikalien gewonnen worden.
Ja, irre. Wäre ich mit 17 im Leben nicht drauf gekommen. Und dann gibt es noch einen Preis für die originellste Arbeit. Den hat Luis Schwarzlose aus Hamburg gewonnen. Der hat nämlich eine mobile Forschungsboje zur Erfassung von Umweltdaten in Gewässern gebaut.
Das war wirklich unheimlich, es war monatelang harte Arbeit, wirklich Ferien wurden geopfert und jetzt hier zu stehen, das ist wirklich die Belohnung für alles, deshalb freue ich mich unheimlich tatsächlich.
Ja, können wir sagen, herzlichen Glückwunsch. Ein Forscherteam hat sich auch damit beschäftigt, ob nicht zumindest einige der Inhaltsstoffe von Dieselkraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden könnten und die Überraschung, die haben tatsächlich einen ersten Schritt auf einem neuen Weg zur Herstellung eines synthetischen Dieselkraftstoffs gemacht. Vielleicht ist es ja genau das, was wir jetzt brauchen, bis dann irgendwann mal alle E-Autos haben.
Und die deutsche Automobilindustrie, ja, die freut sich vielleicht gerade jetzt auch über jede Innovation rund ums Auto. Da könnte echt mal was Neues wieder her. Also wir waren ja mal das Erfinderland, das Automobil von Carl Benz oder der Buchdruck, die Glühlampe. Ja, ist alles schon ein bisschen was her.
Good old times. Inzwischen belegt Deutschland im Innovationsindikator 2024 nur den 12. Platz. Bei Patentanmeldungen sind wir aktuell weltweit auf dem 5. Platz hinter China, Japan, den USA und Südkorea. Klingt gar nicht so schlecht, 5. Platz, aber der Abstand, der ist schon ziemlich groß. Aus China kamen rund 500.000 Patentanmeldungen, aus Japan immerhin 400.000 und Deutschland ist mit 133.000 Patentanmeldungen ein ganzes Stück weit dahinter.
Ja, und der nähere Blick auf die Patentanmeldungen zeigt auch, die Masse der Anmeldungen aus Deutschland entfällt auf die etablierten Industriebranchen, Auto, Chemie und Maschinenbau. Also ja, genau die Bereiche, wo Deutschland eigentlich sowieso schon stark ist, beziehungsweise war.
Aber Jugend forscht macht eben Hoffnung. KI, Nachhaltigkeit, ja, das sind wohl Themen, für die sich so junge Forscherinnen und Forscher interessieren. Und da braucht Deutschland bekanntlich gute Ideen.
Ja, und wenn wir dann vielleicht irgendwann mal so eine kleine Batterie verschlucken beim Arzt, dann werden wir uns zurückerinnern. Mensch, damals, Jugend forscht.
Und zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir sind wieder unterwegs, weil wir euch näher kennenlernen wollen. An diesem Freitag zum Beispiel sind Tanja Hausstetter und Moritz Sacho und Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion in Hannover unterwegs.
Genau, und zwar auf dem NDR2 Plaza Festival. Da treten unter anderem auf Bosse, Alice Merton, Samu Haber und auch Sting. Ja, und wenn es da irgendwo am Rand knallblau leuchtet, dann sind das wahrscheinlich Tanja und Moritz. Sagt denen gerne mal Hallo, kommt vorbei. Es gibt auch noch Tickets fürs eintägige Plaza Festival am Freitag zu kaufen.
Ja, wir schaffen es nicht nach der Podcast-Woche, die wir hier haben, aber dafür sind wir morgen wieder für euch hier am Start. Und wie gesagt, das ist eine ganz besondere Folge, wir haben Geburtstag, also hört unbedingt mal rein.
Bis denne.
Tschüssi.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.